NDR Info. Das Forum. Es war eine kuriose Situation, als 1952, wenige Jahre nach dem Holocaust, erstmals eine deutsche und eine israelische Delegation zusammenkamen. Allein schon, weil die Verhandlungssprache Englisch war, obwohl auch die Israelis sehr wohl Deutsch konnten. Sie waren nämlich aus Nazi-Deutschland geflohen.
Dann geschieht eben diese Szene, die Shinar in seinen Erinnerungen, einer der israelischen Verhandlungsführer, dann beschreibt, dass Küster Shinar einen Zettel zuschiebt in englischer Sprache, in dem er ihn befragt nach seinem schwäbischen Akzent im Deutschen. Und dann stellt sich heraus, beide waren auf derselben Schule, ja, und hatten auch dieselben Lehrer. Und wie verhält man sich dann?
Ja, wie verhält man sich dann? Wie es trotz allem 1965, vor 50 Jahren, zur Aufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen Deutschland und Israel kam, das beschreiben wir in dieser Sendung. Und damit willkommen zum Forum Zeitgeschichte. Am Mikrofon begrüßt Sie Wolfgang Müller. Außerdem blicken wir zurück auf die letzte große Schlacht des Zweiten Weltkriegs, die Schlacht um Okinawa. Denn als Deutschland bereits besiegt war, kämpften die Japaner weiter. Was sie dabei gerade auch der eigenen Bevölkerung zumuteten, darüber hat unser Korrespondent bei einer Reise nach Okinawa Schauerliches erfahren. Zuerst aber nach Frankreich, wo es demnächst sozusagen Bewegung geben wird im nationalen Ruhmestempel, dem Pantheon oder französisch Panthéon in Paris. Dort werden zurzeit 71 bedeutende Männer geehrt, von Schriftstellern wie Voltaire, Rousseau oder Émile Zola, bis zu einem Mann wie Louis Braille, dem Erfinder der Blindenschrift. Nur eine einzige Frau hat es bisher ins Pantheon geschafft, Marie Curie, die Physikerin und Chemikerin. Jetzt aber, noch in diesem Monat, sollen zwei weitere Frauen hinzukommen, so hat es Präsident François Hollande entschieden. Und beide Frauen hatten bis zu ihrem Tod vor wenigen Jahren eine enge Beziehung zu Deutschland, wenngleich eher unfreiwillig. Susanne von Schenk stellt Ihnen die beiden engagierten Französinnen vor, die bei uns kaum jemand kennt, obwohl eine der beiden einen sehr bekannten Namen trägt.
Unter den Gefangenen, die im Februar 1944 aus Compiègne, nördlich von Paris, im Konzentrationslager Ravensbrück ankommen, ist auch die Nummer 27.372. Geneviève de Gaulle, die Nichte des Generals Charles de Gaulle, der von England aus zum Widerstand gegen die deutschen Besatzer aufruft. Sie ist 23 Jahre alt und aktiv in der Résistance, bis die Gestapo sie verhaftet. In Ravensbrück wird sie Ende Oktober auf Befehl Heinrich Himmlers 4 Monate in einem Bunker in Isolationshaft genommen.
Die Tür ist schwer ins Schloss gefallen. Ich bin allein in der Nacht. Kaum habe ich die nackten Wände der Zelle erkennen können. Tastend finde ich die Pritsche mit der rauen Decke. Ich lege mich hin und versuche, den unterbrochenen Traum weiterzuträumen. Ich ging auf einem Weg, den der Mond erhellte, ein Licht so sanft, so wohltuend, und Stimmen riefen mich. Plötzlich war da nur noch der Lichtkegel einer Lampe, das verstörte Gesicht unseres Blockältesten, der harsche Befehl, aufzustehen, und der Schatten zweier SS-Leute. Albtraum oder Wirklichkeit?
Über ein halbes Jahrhundert später schreibt Geneviève de Gaulle Antonios ihre Erinnerungen an diese dunkle Zeit auf. La traversée de la nuit, durch die Nacht. Die Erfahrung im Konzentrationslager Ravensbrück ist prägend für ihr ganzes Leben.
Als ich auf einer Landkarte nachschaute, war ich sehr verblüfft, dass Ravensbrück nur 80 Kilometer von Berlin entfernt lag. Für mich war das ein Ort, den es auf der Erde eigentlich gar nicht gab.
Isabelle Gagini Antonios ist die Tochter Geneviève de Gaulles. Vor 10 Jahren begab sie sich zum ersten Mal auf Spurensuche nach Deutschland. Sie wollte wissen, wo das Lager war, in dem ihre Mutter gelitten hatte. Geneviève de Gaulle wird 1920 in einem kleinen südfranzösischen Dorf geboren. Der Vater ist Bergbauingenieur. Aber die Familie zieht bald um in das nach dem Ersten Weltkrieg vom Völkerbund verwaltete Saargebiet.
Geneviève ist im Saarland groß geworden und hat ganz nahe miterlebt, wie dieses Verhältnis zwischen deutschen Bergarbeitern und den französischen Ingenieuren, zu denen ihr Vater gehörte, schwierig auch war. Wie die nationalsozialistische Propaganda anfing und wie dann vor allem nach der Machtergreifung in Deutschland schon auch Nazi-Schlägertruppen da im Saarland unterwegs waren. Und sie las dann als ganz junges Mädchen, als 13-Jährige, Mein Kampf. Und das sagte sie später, als wir dann in Ravensbrück ankamen, war mir klar, dass genau das umgesetzt wird, was ich als 13-Jährige begriffen hatte.
Mascha Jean Lambert, eine in Frankreich lebende Deutsche, hat eine Wanderausstellung über die beiden Frauen konzipiert, die nun ins Pantheon aufgenommen werden, Geneviève de Gaulle und Germaine Tillion. Beide waren im Widerstand. Beide wurden nach Ravensbrück deportiert, wo sie sich kennenlernten. Beide haben sich Zeit ihres Lebens für Menschenrechte eingesetzt. Germaine Tillion ist 13 Jahre älter als die Nichte des Generals, eine Wissenschaftlerin, die viel in Afrika geforscht hat.
Germaine Tillion hat das ganze letzte Jahrhundert praktisch erlebt, von 1907 bis 2008. Sie war eine Ethnologin, was damals noch sehr selten war, und als ganz junge Frau schon 6 Jahre lang in den Gebirgen des Aurès in Algerien als Ethnologin unterwegs. Später ging sie in den Widerstand, der sie nach Ravensbrück führte, wo sie erleben musste, dass ihre Mutter auch hinkam und ermordet wurde dort in der Gaskammer.
Bereits im Lager schreibt Germaine Tillion heimlich eine makaber, groteske Operette, ein Versuch, das Unbegreifliche zu begreifen. Und 1946 erscheint ihr Buch »Frauenkonzentrationslager Ravensbrück«, nüchtern, empirisch, wissenschaftlich. In einem Fernsehinterview aus dem Jahre 1995 äußert sich die Ethnologin dazu.
Was mich gleich interessiert hat, war zu vergleichen mit dem, was mir die politischen Gefangenen berichteten. Wenn ich das alles zusammensetze, entstand ein Bild, was das Lager von Ravensbrück in ökonomischer Hinsicht bedeutete. Nämlich eine Zentrale, die sehr viel Geld einbrachte auf der Grundlage der Ermordung der inhaftierten Frauen.
Germaine Tillion und Geneviève de Gaulle sind durch die Erfahrung des Lagers zeitlebens eng miteinander verbunden. Germaine bleibt ledig, Geneviève heiratet den Verleger Bernard Antonioz, mit dem sie 4 Kinder hat. Menschenwürde, Brüderlichkeit und Solidarität, Begriffe, die für beide Frauen zentral sind. Germaine setzt sich in Algerien für Entrechtete ein und kämpft gegen die Folter. Geneviève ist Mitarbeiterin des Kulturministers André Malraux, bis sie Pater Joseph Resinski kennenlernt. Er zeigt ihr die Elendssiedlungen in Noisy-le-Grand, einem Vorort von Paris. Ein Wendepunkt in ihrem Leben, erzählt ihre Tochter Isabelle Gagini Antonioz.
Quand maman est arrivée, elle a eu un choc de ce qu'elle voyait dans le regard des gens, quelque chose d'écrasé.
Als meine Mutter dorthin kam, war es ein Schock für sie. Ein Schock, weil sie im Blick der Menschen genau die gleiche Zerstörung ihrer Würde fand, die sie an Ravensbrück erinnerte. Etwas in ihnen war erloschen. Hinzu kam der Geruch der Körper, die nicht gewaschen werden konnten. Das kann man nicht akzeptieren, sagte sie. Meine Mutter hat alles hinter sich gelassen und sich bei ATD, Vierte Welt, engagiert, um den Kampf gegen die Armut aufzunehmen.
ATD, Vierte Welt, gegründet 1957 von Pater Wresinski als Selbsthilfeverein im Obdachlosenlager, ist inzwischen eine international agierende Organisation. Bis 3 Jahre vor ihrem Tod ist Geneviève de Gaulle deren Vorsitzende. Sie bringt ein Gesetz gegen Ausgrenzung Armer auf den Weg. Mascha Jean Lambert, die ebenfalls viele Jahre bei ATD Vierte Welt gearbeitet hat, erinnert sich an die zierliche Dame mit der markanten Stimme.
Sie war eher unscheinbar. Das war kein Mensch, der jedem sofort auffiel und das auch gar nicht suchte. Und sie war auch nicht jemand, der als Erster das Wort ergreifen musste. Aber sie hatte die Fähigkeit, eben andere zur Zusammenarbeit auch zu bringen, indem sie selber mehr sich in den Hintergrund stellen konnte.
Mit Germaine Tillion und Geneviève de Gaulle werden nun 2 Widerstandskämpferinnen im Pariser Pantheon aufgenommen, 70 Jahre nach Kriegsende. auch wenn man sich fragen darf, ob es noch zeitgemäß ist, die sterblichen Überreste von Berühmtheiten in einer nationalen Ruhmeshalle zu ehren. Für die Nachfahren ist es eine große Ehre. Isabel Gaggini Antonioz ist bewegt.
Dass diese beiden Frauen, dass überhaupt Frauen im Pantheon einen Platz finden, Widerstandskämpferinnen, die so verbunden sind, das erfüllt uns mit Stolz und bewegt uns sehr. Wir haben den Eindruck, dass zugleich die anderen Widerstandskämpferinnen mit den beiden ins Pantheon ziehen.
Auf Wunsch der beiden Familien wird es in diesem Fall übrigens nicht so sein, dass tatsächlich die sterblichen Überreste ins Pantheon überführt werden. Vielmehr werden es zwei fast leere Särge sein, gefüllt nur mit einer Handvoll Erde. Aber die Symbolik bleibt dieselbe. Soweit Susanne von Schenk über die beiden Widerstandskämpferinnen, die demnächst in Frankreich geehrt werden. In der Info, Sie hören das Forum Zeitgeschichte. Okinawa. Das ist nur eine kleine Insel, genau genommen eine Inselgruppe südlich von Japan. Vor 70 Jahren aber, am Ende des Zweiten Weltkriegs, tobte um diese Insel eine monatelange Schlacht, von Anfang April bis Ende Juni 1945. In japanischen Geschichtsbüchern steht darüber in vieler Hinsicht nur die halbe Wahrheit, denn viele Szenen, die sich damals auf dem entlegenen Eiland abspielten, sind nicht geeignet, den Ruhm des japanischen Kaiserreiches zu mehren. Man muss schon selbst hinfahren, wie Jürgen Hanefeld, um dann doch einige Menschen zu treffen, die die volle Wahrheit ans Licht bringen und erzählen.
Es gibt keinen Hinweis. Da, wo die Landstraße den Bach kreuzt, hatten sie im Dorf gesagt, da führe ein Trampelpfad die Böschung runter. Schilder warnen vor Giftschlangen im hohen Gras. Dann ist er zu sehen, der Eingang zur Chibichidi-Höhle. Hier hatten sich vor 70 Jahren Bewohner des Dorfes Yomitan versteckt, als das heftige Bombardement durch Kriegsschiffe und Jagdflugzeuge einsetzte. Das war der Auftakt zur Schlacht von Okinawa. Die Insel, 500 Kilometer südlich der japanischen Hauptinseln gelegen, ist kleiner als das Saarland, gesäumt von weißen Stränden, durchsetzt von Kalksteinhöhlen und schon immer von strategischer Bedeutung. Ursprünglich ein souveränes Südseekönigreich, dann Vasallenstaat, wurde Okinawa 1871 von Japan annektiert. Im Zweiten Weltkrieg galt die Insel als letzte Bastion, hinter der sich das Kaiserreich noch eine Weile verschanzen konnte. Für die USA war Okinawa das Sprungbrett, um Japan zu besetzen. 3 Monate dauerte die Schlacht, in der fast 110.000 japanische Soldaten und mehr als 12.500 Alliierte starben. Doch die Zahl der zivilen Todesopfer war noch höher. Etwa 130.000 Bewohner Okinawas, beinahe ein Drittel der damaligen Bevölkerung, verloren binnen 83 Tagen Krieg ihr Leben. Zu den ersten Opfern gehörten jene, die sich in der Chibichiri-Höhle versteckt hatten. Frauen, Kinder, alte Männer vor allem. Toyoko Uehara, damals ein 8 Jahre altes Kind, erinnert sich. In der Höhle war eine Mutter mit einem Säugling. Die japanischen Soldaten haben gesagt, das Babygeschrei verrät uns, bring es zum Schweigen. Dann hat die Mutter das Kind so fest an ihre Brust gedrückt, dass es erstickte. Die nur 50 Meter lange Kalksteinhöhle war kein gutes Versteck. Die Amerikaner fanden es schon eine halbe Stunde nach der Landung auf Okinawa. Sie hatten den Strand von Yomitan für ihren Angriff ausgewählt, weil die japanische Armee hier eine Flugpiste gebaut hatte. Die wurde als erstes zerstört. Am Tag darauf forderten sie die Flüchtlinge in der Höhle auf, sich zu ergeben. Eine schreckliche Geschichte, sagt der Heimatforscher Kiyohiro Kobashigawa. Denn von den 140 Menschen in der Höhle waren 83 bereits tot. Kollektiver Selbstmord, sagt man. Aber das stimmt nicht. Die meisten waren Kinder unter 5 Jahren. Die bringen sich nicht selber um. Es waren die Mütter.
Na,
Sie haben ihre Kinder in Matratzen gewickelt, sie mit Öl besprenkelt und angezündet. Das brannte lichterloh. Die ganze Höhle war voller Rauch. Ich habe auch gesehen, wie eine Mutter ihrer schon 18-jährigen Tochter ein langes Messer in den Rücken rammte. Sie hatte Angst, dass sie von amerikanischen Soldaten vergewaltigt wird. Nicht nur, dass ihnen die japanische Propaganda eingebläut hatte, Amerikaner seien die reinsten Monster, sagt Kobashigawa. Die kaiserliche Armee hatte alle Japaner einem Verhaltenskodex unterworfen, der gar keine Alternative ließ. Kyosei Kyoshi hieß die Parole, zusammenleben, zusammen sterben. Das galt für Soldaten und Beamte genauso wie für Zivilisten oder sogar Kinder. Niemand durfte sich ergeben. Als die Armee den Flughafen räumte, erhielten die Krankenschwestern im dazugehörigen Hospital den Befehl, Gift und Spritzen mitzunehmen. Den Schwestern wurde befohlen, die Menschen in der Höhle mit diesen Giftspritzen zu töten. Wir standen in einer langen Schlange. Eine Krankenschwester hat einen nach dem anderen totgespritzt. Gerade als mein 11-jähriger Bruder an der Reihe war, war das Gift alle. Wir waren schon immer Christen, aber er hat das als Zeichen verstanden. Er lebt heute als Priester in Hawaii. Der Heimatforscher bestätigt die erschütternde Geschichte und fügt hinzu, dass sich die 26-jährige Krankenschwester nach dem Krieg selbst umgebracht habe, aus Scham den Befehlen der Armee gehorcht zu haben. Die Soldaten hatten die Höhle übrigens vor dem sogenannten Massenselbstmord verlassen und damit auch ihre Pflicht verletzt, die Zivilisten zu schützen. All dies wird heute von offizieller Seite dementiert. Doch Kiyohiro Kobashigawa hat seit 1989 akribisch jede Einzelheit über das Dorf Yomitan zusammengetragen und auf tausenden von Seiten dokumentiert. Zum Beispiel, dass die Armee auch hier Bordelle für Zwangsprostituierte betrieben hat, 11 Einrichtungen allein in Yomitan. Die meisten Frauen stammten aus Korea. Auch diese Fakten leugnet die heutige Regierung Japans. Noch immer liegen Knochen in der Höhle von Chibichiri. Deswegen gibt es an der Straße kein Schild, deswegen ist der Eingang gesperrt. Nur ein Altar mit Blumen und Papierkranichen erinnert an die Verzweifelten, die sich vor 70 Jahren dem Tenno opfern mussten. Die Dorfbewohner hatten die Existenz der Höhle bis 1983 verschwiegen. Erst dann begann die Aufarbeitung der Geschehnisse. Die USA hatten eine gigantische Landungstruppe zusammengestellt. 545.000 Angreifern standen 119.000 japanische Verteidiger gegenüber. Die Schlacht gehört zu den brutalsten und verlustreichsten der Kriegsgeschichte. Die Genfer Konvention war Makulatur. Japanische Selbstmordbomber, die sogenannten Kamikaze, stürzten sich auch auf Hospitalschiffe. GI setzten Napalm ein, Flammenwerfer und Phosphorwasserstoff, um Menschen bei lebendigem Leibe zu verbrennen und zu ersticken. Auch in jenen Kalksteinhöhlen, die als Lazarette dienten. Yoshiko Shimabukuro gehörte zu den 600 Schulmädchen, die zu Sanitäterinnen erklärt worden waren. Es gab kein Gesetz, um Kinder zu rekrutieren. Alles war freiwillig. Allerdings konnte auch keiner verweigern, für den Tenno zu sterben. Nur hatten wir keine richtige Ausbildung. Wir konnten nur Verbände anlegen. Aber es wurden Soldaten in unsere Höhle gebracht, die keine Beine mehr hatten, deren Eingeweide aus dem Bauch hingen. Ich war zuständig für einen Mann, dem der halbe Kopf weggeschossen war. Ich konnte den Anblick kaum ertragen. Und das Schlimmste war, ich konnte nicht helfen. Wir hatten ja keine Schmerzmittel mehr, nicht mal Wasser. Die Amerikaner hatten trotz ihrer personellen und technischen Überlegenheit große Mühe, die 32. Armee zurückzudrängen. Fanatischer Widerstand schlug ihnen entgegen. Ein strategisch bedeutsamer Höhenzug wurde 8-mal zurückerobert. Die Shuri-Festung fiel erst nach 10 Stunden unausgesetztem Granatenbeschuss. Am Ende trieben die Amerikaner die japanische Armee immer weiter auf die felsige Südspitze Okinawas zu. Auf ihrem Rückzug suchten die Soldaten Schutz in Höhlen, in denen sich bereits Zivilisten versteckt hatten. Sie jagten sie ins offene Feuer. Am 18. Juni erreichte die damals 17-jährige Hilfskrankenschwester Yoshiko Shimabukuro mit etwa 100 leicht verletzten Soldaten die letzte Höhle, genannt Station Nummer 3. Von hier waren es noch 4 Kilometer bis zur Klippe, aber da gab es keine Höhle mehr. Die Lage war aussichtslos. Man hatte uns gesagt, Amerikaner seien Teufel, die alle Frauen schänden und töten. Mit ihren Panzern würden sie Männerleichen so lange überrollen, bis nichts mehr von ihnen übrig ist. Nein, wir hatten keine Angst vor dem Tod. Wir hatten Angst vor den Amerikanern. Doch als eigentlicher Feind der Okinawa erwiesen sich japanische Soldaten. Sie stahlen den Insulanern lebensnotwendige Vorräte. Sie vergewaltigten ihre Frauen und zwangen die Männer, den Gegner mit Bambusrohren anzugreifen. Und sie befahlen ihnen Selbstmord. Am letzten Tag hat uns die Armee auch aus dieser Höhle geschickt. Es war der 18. Juni 1945, eigentlich mein Todestag. Wir baten sie um Zyankali oder eine Handgranate. Aber sie sagten, das brauchten sie selber. Denkt euch was aus, wie ihr sterben könnt. Die Schülerinnen stürzten sich von den Felsen ins Meer. Sie erstachen und strangulierten sich gegenseitig. Sie töteten sich mit Rattengift oder sie starben im Kugelhagel der Angreifer. Yoshiko Shimabukuro ist 87. Bis vor wenigen Wochen leitete sie das Museum, das sich jetzt in der ehemaligen Station Nummer 3 befindet. Eine Plakette vor dem Eingang zur Höhle erinnert an ihre 227 Mitschülerinnen, die in den allerletzten Tagen der Schlacht von Okinawa ums Leben kamen. Und sie? Ich wollte mich vom Feind erschießen lassen. Als ein Amerikaner vor mir stand, rief ich, töte mich, ich habe der Armee geholfen. Aber der GI schüttelte nur mit dem Kopf und sagte, oh no, no.
Jürgen Hanefeld über die Eroberung von Okinawa im Juni 1945. Auch damit war der Zweite Weltkrieg noch nicht ganz vorbei. Gut einen Monat später warfen amerikanische Flieger die Atombomben auf Hiroshima und Nagasaki. Kurz darauf erst kapitulierten auch die Japaner. Und jetzt nur ein kurzer zeitlicher Sprung. 1948 wurde der Staat Israel gegründet, 1949 die Bundesrepublik Deutschland. Trotzdem gab es zwischen diesen beiden Staaten lange Zeit keine diplomatischen Beziehungen. Hauptgrund dafür war auf israelischer Seite die unauslöschbare Erinnerung an die deutschen Massenmorde. Aber es gab weitere Gründe, auch auf deutscher Seite. Trotzdem, im Mai 1965 wurden endlich Botschafter ausgetauscht. Thorsten Teichmann beschreibt den langen Weg bis zu diesem Punkt.
Vor 50 Jahren löste die Ankunft des deutschen Botschafters Rolf Pauls in Israel Protest aus. Demonstranten zogen mit Plakaten auf die Straßen. Auch die Bilder vom Treffen mit Israels Staatspräsident Salman Shazar zeigen eine angespannte Situation.
Gestatten Sie mir, Exzellenz, dass ich zum Schluss im Namen des Präsidenten der Bundesrepublik Deutschland, Euer Exzellenz und dem israelischen Volk die besten Wünsche für eine glückliche und erfolgreiche Zukunft übermittle.
Pauls war in der Zeit des Nationalsozialismus in Deutschland Offizier der Wehrmacht und Militärattaché. Israel empfand seine Berufung als rücksichtslos. Mit heute sei die Situation nicht zu vergleichen, sagt der ehemalige israelische Botschafter in Deutschland, Avi Primor.
Es haben sich sehr viele Sachen entwickelt. Zunächst einmal die deutsch-israelischen Beziehungen, die sich in einer Art und Weise entwickelt haben, die niemand in Wirklichkeit ursprünglich haben wollte. Die haben sich widerwillig entwickelt. Und das hat mit dem Wiedergutmachungsabkommen zu tun gehabt, das man im September 1952 in Luxemburg unterschrieben hat.
Der Ausgangspunkt für ein Abkommen über Reparationen war zu Beginn der 50er Jahre sehr unterschiedlich. Nach der Katastrophe, dem Holocaust, gab es in Israel kaum Interesse an offiziellen Kontakten zu Deutschland. Doch Israel steckte nach der Staatsgründung 1948 und dem Unabhängigkeitskrieg in einer tiefen Krise. Es herrschte Armut. So musste Weizen importiert werden, der Regierung fehlten aber Devisen. Der Sohn des damaligen Außenministers Moshe Sharet, Yaakov, erinnert sich.
Then, at a certain moment, a very important man, it was the General Director of the Ministry of Finance.
Einmal kam der Generaldirektor des Finanzministeriums, David Horowitz, zu Sharet. Er war ein Mann voll Ideen und sagte, ich habe eine Lösung. Israel muss Deutschland bitten, Reparationen zu zahlen. Mit dem Geld können wir die Krise überwinden. Sharet war begeistert und trieb die Idee voran. Auch gegen Widerstände. Der Streit, ob Israel Verhandlungen mit Deutschland aufnehmen soll, wurde nicht nur in der Knesset ausgetragen, sondern auch auf der Straße mit Gewalt. Und in der Bundesrepublik? Die Menschen waren nach dem Krieg mit Wiederaufbau beschäftigt. Eine Aufarbeitung der Verbrechen der Deutschen hatte noch nicht begonnen. Bundeskanzler Konrad Adenauer war aber überzeugt, dass eine Anbindung Deutschlands an den Westen nur über eine Aussöhnung mit Israel möglich war. So gingen beide Seiten aufeinander zu. Als Sprache für die ersten deutsch-israelischen Verhandlungen wurde Englisch festgelegt. Und das, obwohl auch die israelischen Verhandlungsteilnehmer Deutsch sprachen. Aber es galt 1952, 7 Jahre nach Kriegsende, Abstand zu halten. Die Verhandlungsteilnehmer Otto Küster und Felix Schinar brachen aber bald mit dem Protokoll.
Dann geschieht eben diese Szene, die Schinar in seinen Erinnerungen, einer der israelischen Verhandlungsführer, dann beschreibt, dass Küster Schinar einen Zettel zuschiebt in englischer Sprache, in dem er ihn befragt nach seinem schwäbischen Akzent im Deutschen. Und dann stellt sich heraus, beide waren auf derselben Schule, ja, und hatten auch dieselben Lehrer. Und wie verhält man sich dann? Und das zeigt nochmal dieses unglaubliche Dilemma auf, dass bundesdeutsche Verhandlungsführer und habituelle Deutsche als Israeli sich dann begegnen, was das damals, Anfang der 50er Jahre, bedeuten konnte und bedeutet hat.
1952 unterzeichneten beide Seiten das Abkommen. Deutschland begann in der Folge, Waren im Wert von 3 Milliarden D-Mark an Israel zu liefern. Lokomotiven, Ersatzteile, Autos und Maschinen, so beschreibt es Ex-Botschafter Primor.
Und da mussten Israelis nach Deutschland, um sich mit den deutschen Maschinen vertraut zu machen, und mussten auch in Israel deutsche Experten empfangen. Und da dachten die Israelis, sie würden das beruflich machen, technisch machen, aber nicht gesellschaftlich. Sie würden sich mit Deutschen nicht anfreunden. Das hat natürlich nie funktionieren können, wenn Leute zusammenarbeiten und zusammenleben. Dann lernen sie sich kennen und dann sehen sie vor Augen Menschen und nicht irgendwelche Gespenster oder Vertreter einer besonderen Geschichte. Und da haben sich widerwillig und unerwartet zwischenmenschliche Beziehungen entwickelt, die immer weitgehender und tiefgreifender geworden sind.
Israel schlug damals auch den Austausch von Botschaftern vor. Doch die Bundesrepublik lehnte ab. Die Überlegung in Bonn war folgende. Sollte die Bundesrepublik mit Israel diplomatische Beziehungen aufnehmen, könnten arabische Staaten als Vergeltung die DDR, also Ostdeutschland, anerkennen. Das galt es zu verhindern. Eine weitere Aussöhnung mit Israel wurde den Zwängen des Kalten Krieges in Europa geopfert. Beide Staaten einigten sich im Geheimen auf militärische Zusammenarbeit und Waffenlieferungen, aber erst 1965 unter Bundeskanzler Ludwig Erhard änderte sich die deutsche Haltung. Zum einen gab es immer mehr Initiativen, die sich für diplomatische Beziehungen beider Staaten einsetzten. Zum anderen habe Erhard seine Position bei den westlichen Alliierten verbessern wollen, schreibt die Politikwissenschaftlerin Lorena De Vita. Nicht bei allen Politikern ist es also der Wunsch der Aussöhnung, der vor 50 Jahren zum Beginn der diplomatischen Beziehungen geführt hat. Der Leiter der damaligen israelischen Mission in Deutschland, Felix Schinar, kündigte 1965 den Austausch von Botschaftern an.
In den zukünftigen Beziehungen zwischen unseren Völkern wollen und sollen wir den Hass nicht wachhalten, wohl aber die Erinnerung an eine unselige Vergangenheit, als Mahnmal und Wegweiser, dass sich Gleiches nie mehr in der Geschichte der Menschheit wiederholen möge.
Thorsten Teichmann über den langen Weg bis zur Aufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen Deutschland und Israel vor 50 Jahren. So viel für heute im Forum Zeitgeschichte. Am Mikrofon war Wolfgang Müller.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.